Dankeschön und guten Morgen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam heute diese Stunden haben und freue mich über das Vorrecht, hier zu sein. Ganz kurz zu einer Vorstellung. Meine Frau und ich haben 20 Jahre in Deutschland gelebt. 1969 bis 89 und 17,5 Jahre davon im gleichen Haus in Stuttgart. Drei unserer vier Kinder sind hier auf die Welt gekommen und wir sind sehr dankbar für die sehr positiv prägende Zeit, die Gott uns geschenkt hat hier in Deutschland. Ich bin ein gebürtiger Ami und habe mein Deutsch hier gelernt. Zunächst einmal kam ich nach Deutschland mit 19 Jahren in einem Jugend für Christus Singeteam. Wir waren in Berlin hauptsächlich, es war das Jahr nach der Mauererrichtung und ich habe damals kein einziges Wort Deutsch gekonnt und habe dann im Laufe eines Tages viel Übersetztes gehört. Zeugnisse wurden von unserem Team gegeben, unser Teamleiter hat gepredigt und da hörte ich das übersetzt und gewann ein Ohr für die Sprache, eine Liebe für die Sprache, kam dann im Frühjahr 63 wieder zurück nach Berlin und habe dann das Goethe-Institut besucht und die Tausenden von Wörtern, die ich gelernt hatte, im Laufe vom Herbst in eine grammatikalische Struktur hineingepresst bekommen und bin dankbar für die Schule, die ich damals erleben konnte in Berlin, das Goethe-Institut. Und durfte sogar dabei sein, als unser damaliger Präsident John F. Kennedy auf dem Kennedy-Platz in Berlin gesprochen hatte. Ich war 19, erst 20 die Woche davor, hörte ihn reden und war in der Menschenmasse vielleicht 50, 60 Meter von ihm ganz vorne. Ich möchte irgendwann mal Bilder sehen von der Menschenmasse an dem Tag, um zu sehen, ob ich mich finden kann. Denn ich stand da mit einem Vetter und einem Freund von ihm. Es war ein interessantes Erlebnis. Diese Deutschlandzeit in unserem Leben hat uns sehr positiv geprägt. Unsere Kinder verstehen sich nach wie vor bis heute sehr verbunden mit Deutschland. Unser jüngster Sohn würde am liebsten hier sein. Der ist 27 und sehnt sich danach, vielleicht zurückzukommen, in der Informatik zu arbeiten und auch dem Herrn hier zu dienen, Menschen zu Jesus zu rufen in diesem Land. Das weiß ich nicht, ob das geschieht, aber wir freuen uns auf die Möglichkeit, wenn das geschehen kann. Unser ältester Sohn ist verheiratet, hat zwei lebende Kinder und eine, die starb bei der Geburt. Sie hatte Anencephaly. Das ist eine Missbildung, wo das Kind kein Gehirn hat und sie kam auf die Welt ohne die Chance zu leben, ohne die Fähigkeit zu leben. Wir wussten das im August, sie wurde geboren, 16. November, und wir konnten alle da sein im Krankenhaus, als sie auf die Welt kam, und sie begrüßen und uns von ihr auch zu verabschieden. Es war ein schwerer Tag, aber ein lehrreicher Tag. Wir haben viel über Jesus und über seine Gnade kennengelernt in der Zeit. Der Herr hat Ryan und Lanelle noch ein weiteres Kind, einen Sohn geschenkt nachher, und der ist jetzt inzwischen über ein Jahr alt geworden. Und wir freuen uns über sie. Ryan war bei der amerikanischen Marine als U-Boots-Offizier bis vergangenen April und ist jetzt in der freien Wirtschaft tätig. Unser zweiter Sohn Philipp ist verheiratet, hat zwei Kinder und noch ein Kind unterwegs. Im September werden wir dann Großeltern, so der Herr will, noch einmal. Phil arbeitet auch an unserem Ort in einer Firma in der Computerbranche. Der dritte Sohn, Lamar, ist noch ledig und arbeitet auch im Computerwesen. Und vor 17 Jahren, als meine Frau 43 war, schenkte uns Gott eine Tochter. Ja, es ist was ganz Besonderes. Wir haben eine wunderbare Beziehung zueinander und ich freue mich, sie und ihre Mutter sind eng befreundet, sprechen viele, viele Stunden zusammen. Ich bin sehr froh, dass der Herr uns diese Tochter geschenkt hat. Und was sie uns bedeutet, was ich über Gott und das Leben gelernt habe durch unsere Tochter, ist sehr bereichernd. Wir sind sehr dankbar für unsere Familie und dass unsere Kinder den Weg mit Jesus gehen, mit Leidenschaft und ein frohes Herz für Jesus haben. Wir sind sehr dankbar. Ich schicke ein Bild der Familie. Es ist allerdings ein paar Jahre alt. Aber es hat wenigstens die manche der Kinder, die Kinder sind da, nicht alle Enkelkinder sind da. Und da kann man sich eine Vorstellung machen von der Familie. Man soll uns nicht bemitleiden, dass wir hier sind. Es war minus 18 Grad, als wir Indiana verließen am Mittwoch. Und ein paar Tage davor war es minus 20, Kältefaktor minus 25. Also wir sind dankbar, hier zu sein mit diesen sommerlichen Temperaturen. Ich denke, wir beten zusammen. Vater, mache uns still, dich anzubeten heute Morgen, dich von ganzem Herzen zu lieben, leidenschaftlich zu lieben, und hilf, dass wir in diesen Stunden dir näher kommen wollen. Ich möchte dich bitten um Hilfe für mich beim Reden, auch beim Hören von deiner Stimme beim Reden und auch für alle Beteiligten hier, dass wir reden und hören, wie es dir gefällt. Hilf uns zu wachsen in unserer Erkenntnis deiner Größe und Liebe für uns. Und möchte dich bitten, Herr, dass du uns so ansprichst, dass wir das tun wollen, was du sagst. In Jesu Namen. Amen. Als unsere Tochter 5 Jahre alt wurde, an ihrem Geburtstag, durfte ich mit ihr beten, dass sie Jesus Christus ins Leben aufnimmt, dass sie ihre Sünde Jesus bringt und sich retten lässt durch Jesu Gnade. Ich bin sehr dankbar für die Gnade Jesu und ich habe meine Entscheidung für Jesus getroffen mit 8 Jahren, ganz bewusst, an einem Montag nach einem Sonntagsgottesdienst. Angesprochen vom Geist Gottes sagte ich, Herr Jesus Christus, ich möchte dir mein Leben geben und mein Leben anvertrauen. Bereue, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, diese 51 plus Jahre in der Nachfolge Jesu, bereue ich keine Minute davon. Manche Stunden waren schwere, aber ich bereue keine einzige Minute, dass ich in der Nachfolge Jesu stehe und stehen darf. Es ist ein Leben des Wachsens in Jesus, wofür ich sehr dankbar bin. Als meine Tochter 6 wurde, irgendwo in ihrem 6. Lebensjahr, habe ich angefangen, mit ihr zu sprechen darüber, wen sie heiraten darf, was für einen Mann sie heiraten darf. Bisschen früh vielleicht, sagt man, aber ich bin eigentlich der Meinung, es ist wichtig, dass ich das früher tue als später, denn ich möchte nicht, dass sie in irgendeinen verknallt wird, der den Herrn nicht liebt und der für sie nicht passend ist, und wo ich dann versuche, sie zu überreden, dass sie ihn nicht heiraten soll. Und so begann es, als sie 6 war. Und ich sagte ihr, Schatz, der Mann, der in Frage kommt für dich, muss Jesus von ganzem Herzen leidenschaftlich lieben. Es gibt Christen und es gibt Christen. Es gibt Männer, die Christen sind und Männer, die leidenschaftlich Jesus lieben. Und der in Frage kommende für dich muss Jesus Christus von ganzem Herzen lieben. Jesus sagte nämlich in der Schrift, das größte Gebot ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Dieser Mann, der in Frage kommt für unsere Tochter, muss Jesus mehr lieben als sie, als er sie liebt. Und sie muss Jesus mehr lieben, als sie ihn liebt. Er muss an erster Stelle sein. Es ist das größte Gebot. Mein höchstes Ziel heute ist, dass diese Stunden dazu dienen, dass wir Jesus lieber gewinnen. Dass jeder von uns eine Leidenschaft gewinnt oder die jetzige Leidenschaft noch vertieft bekommt, dass wir Jesus lieben. Das ist das Allerwesentlichste von unserem Leben. Denn er liebt uns ja von ganzem Herzen und starb für uns am Kreuz, damit wir dieses Leben haben. Das zweite Gebot, die Liebe zu Jesus Christus, das zweite Gebot ist, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Nun, heute das Thema, über das ich sprechen will, ist eine Beziehung zu dem anderen Geschlecht, eine Beziehung, die wir aufbauen, was diese Beziehung zu bedeuten hat. Und in der letzten Stunde oder in den letzten Stunden bei der letzten Gruppe, als ich den Vortrag gehalten habe, kam einer auf mich zu und sagte, eigentlich sollte dieser Vortrag schon bei den jüngeren Schulklassen gehalten werden. Nun, sie sind heute nicht da, bis auf einige Jüngere sind nicht da und wir sind hier. Also wollen wir hören, was Gott sagt, auch wo wir sind. Ich möchte davon sprechen, was es bedeutet, eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen mit dem anderen Geschlecht und was das bedeutet. Und zunächst einmal ist es auf Gottes Herzen, dass die Person, die in Frage kommt für mich, Jesus mehr liebt als alles andere. Jesus mehr liebt als mich. Jesus von ganzem Herzen leidenschaftlich dient. Wie viel Mal habe ich mit Leuten gesprochen, die verheiratet sind, aber die einen Kompromiss gemacht haben, die lieber heiraten wollten, als den richtigen heiraten, und haben einen Kompromiss gemacht und einen geheiratet, der Jesus nicht von ganzem Herzen liebt. Und deswegen möchte ich sagen, es ist wichtig zu warten. Eventuell längere Zeit zu warten, bis der Richtige kommt. Ich habe eine junge Dame in unserer Schule, sie studierte, sie ist bildhübsch, könnte Fotomodell sein, sie ist bildhübsch. Und auch eine wunderbare Person. Sie studierte Russisch als ihr Hauptfach und ging dann für ein Jahr in die Ukraine und kam dann zurück nach dem Jahr ihres Studiums in der Ukraine, fließend natürlich in Russisch. Und nach dem Absolvieren ging sie dann wieder zurück in die Ukraine. Etwa eineinhalb Jahre später kam sie zurück und besuchte uns an der Schule und hat eine Verabredung mit mir gemacht für ein Gespräch und setzte sich hin und sagte, Roger, ich möchte heiraten. Was ich nicht sagte, sie ist bildhübsch, aber sie ist fast 2 Meter groß. Und bildhübsch zu sein und 2 Meter groß zu sein, das ist manchmal kompliziert, denn sie schaut auf jeden runter. Und ich denke, es ist eine Intimidierung mancher junger Männer, wenn man sie gesehen hat, denn sie war so groß. Und sie hatte eigentlich keine Beziehung. Und sie sagte, ich möchte heiraten. Was soll ich tun? Denn ich möchte heiraten. Soll ich hier bleiben in den Staaten und warten oder soll ich wieder zurück in die Ukraine? Ich kann dir sagen, wenn jemand dich bittet um Ratschlag in einer solchen Situation, dann flieht man zum Herrn, bitte Herr, hilf mir, dass ich weisen Rat gebe. Das habe ich auch getan. In meinem Herzen habe ich gebetet. Herr, hilf mir mit Weisheit, dass ich richtig rede hier. Und dann habe ich gesagt, Marley, ich denke, der Mann, der würdig ist, dich zu haben, ist ein Mann, der dich sucht im Tun, was dir wichtig ist. Du bist Missionarin, du möchtest dem Herrn dienen. Mein Vorschlag ist, dass du zurückgehst in die Ukraine und vertraust dem Herrn, dass er diesen Mann dir über den Weg bringt zu seiner Zeit. Etwa 6 Monate später von der Ukraine kommt ein E-Mail. Bei der Ansage oben in der Überschrift, I'm in love. Da habe ich die Post aufgemacht und tatsächlich, der Mann, den der Herr für sie gebracht hat, kam in ihr Leben. Der ist 2,5 Meter. Missionar mit der gleichen Mission aus Kanada, leidenschaftlich brennend für den Herrn. Und alle, die beide kannten, haben gesagt, sie passen fantastisch zueinander. Es hat sich gelohnt zu warten. Wir konnten die Hochzeit besuchen in Columbus, Ohio. Und haben uns riesig gefreut mit beiden Familien, dass die zwei zueinander gefunden hatten. Es lohnt sich zu warten, auch wenn man jahrelang wartet. Lohnt es sich zu warten auf die Person, die der Herr in mein Leben bringt. Das geistliche Fundament. Es ist äußerst wichtig zu wissen, das ist das absolute Fundament. Keine Person kommt in Frage für dich als eine Person, die Jesus leidenschaftlich von Herzen liebt. Das Zweite, und ich denke, es ist auch eine wichtige Angelegenheit, es ist das intellektuelle Gebiet, der intellektuelle Bereich. Wie ist diese Person? Was für Werte, was für Vorstellungen hat diese Person? Und ich arbeite mit jungen Paaren in der vorehelichen Vorbereitung und nehme 10 Bereiche durch und versuche ihnen zu helfen, vorbereitet zu sein für die Ehe. Und ich möchte sagen, es ist wichtig, dass man sich auf diesem Sektor kennenlernt, Austausch hat. Kennenlernen braucht Zeit, aber es braucht auch Offenheit. Zeit und Offenheit. Unser ältester Sohn heiratete meine ehemalige Sekretärin. Und es war so, unser Sohn studierte 13 Autostunden von uns entfernt an der Marinenakademie und sie studierte in unserer Nähe an unserer Schule und arbeitete für mich ein Jahr lang als Sekretärin. Sie war zu der Zeit befreundet mit einem anderen und sie hatten eigentlich Hochzeitshoffnungen. Nun, die Beziehung ging auseinander im Oktober. Und an dem Wochenende, als wir mit unserem Sohn telefonisch gesprochen hatten, was wir wirklich taten, habe ich gesagt, er kannte sie, bete für Lenelle, sie ist, hat die Beziehung eben beendet mit ihrem Freund. Ja, ich bete für sie. Lenelle kann singen. Sie ist eine Dienerin. In einem Jahr ihres Dienstes bei mir im Büro habe ich gelernt, sie zu schätzen als eine junge Frau Gottes. Sie liebt Jesus leidenschaftlich. Sie sang im Weihnachtsprogramm unserer Gemeinde und als sie fertig war mit dem Schlusslied im Programm, ist das oben auf der Empore, habe ich vor mir hergebetet, laut: Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass sie unsere Schwiegertochter wird. Eine Woche später begann die Freundschaft mit unserem Sohn. Er kam nach Hause und hat sie in eine Freundschaft gebeten. Und sie begannen die Freundschaft. Im Mai kam er auf mich zu und sagte: Papa, Lenelle und ich denken daran zu heiraten, was meinst du? Und dann erst habe ich ihm die Geschichte von meinem Gebet erzählt. Ich habe gesagt, schon im Dezember habe ich angefangen, konkret dafür zu beten, dass sie unsere Schwiegertochter wird. Es war Ryan und Lenelle, die Isabel, die Kleine, bekamen. Und wisst ihr was? Ich bin so dankbar, eine Schwiegertochter zu haben, die bei der Beerdigung sagen konnte: Als ich wusste, dass ich Isabel nur im Mutterleib kennenlerne, das Strampeln im Mutterleib, das ist das Einzige, was ich von ihr kennenlerne, habe ich sie aus Gottes Hand angenommen und mich gefreut, als es wehgetan hat, weil sie so wild gestrampelt hat im Mutterleib. Sie liebte den Herrn mehr als alles andere. Und es war entscheidend in dem Moment, als die Isabel auf die Welt kam. Ryan und Lenelle begannen ihre Beziehung, das war eine Beziehung auf große Distanz, 13 Autostunden. Sie haben sich kaum gesehen in dem Frühjahr. Meine Frau und ich waren in dem Frühjahr in Deutschland zusammen. Und als wir zurückkamen und räumten auf im Wohnzimmer, entdeckte ich hinter der Couch eine Telefonrechnung von unserem Sohn. Und in der amerikanischen Telefonrechnung steht die angerufene Nummer und die Zahl der Minuten, die gesprochen wurden. Und ich schaute an die Nummer, und ich wusste die Telefonnummer von, und dann schaute ich die Minuten an, 280 Minuten für ein Gespräch. Ein Gespräch. An einem Tag. Als wir am Samstag mit ihm sprachen, habe ich gesagt, wir haben deine Telefonrechnung gefunden. Ein ziemlich langes Gespräch. Und er lachte und er sagte, ja, das war eine übliche Länge. Ihr längstes Gespräch war 7 Stunden. An einem Samstag. Sie wollten früh beginnen, dass es nicht so lange dauert an dem Tag und sie haben doch länger gesprochen. Er hat in seiner Telefonrechnung von Januar bis Mai 69 Telefonstunden gerechnet. Sie hat aber auch ihn angerufen von sich aus einige Male, also mehr als 70 Stunden auf jeden Fall haben sie gesprochen am Telefon. Über was spricht man? Küssen kann man da nicht, gell? Über was spricht man? In der Zeit ihrer Freundschaft mit dem anderen Freund habe ich Lenelle folgenden Vorschlag gegeben, den ich gelesen hatte irgendwo. Fang an euer Leben gegenseitig zu erzählen. Schon von frühester Kindheit, was du gemacht hast. Und ich las einen Artikel, der den Tipp gegeben hat, diesen Austausch zu machen. Und wir waren 20 Jahre verheiratet, als ich den Artikel las. Und ich kam auf die Idee, etwas zu erzählen durch die Anregung dieses Artikels. Etwas meiner Frau zu erzählen, was ich nie daran gedacht hatte zu erzählen. Es war der Anregung, was war das Schönste, die schönste Anerkennung in deiner Jugend. Wir waren 20 Jahre verheiratet und weder in der Freundschaft noch in der Verlobungszeit noch in unserer Ehe hatte ich daran gedacht, ihr das zu erzählen. Innerhalb von 10 Minuten waren wir beide in Tränen der Freude, als ich berichtete von diesem wunderbaren Ereignis. Und so habe ich diese Idee ausgeweitet und gesagt, man soll sich gegenseitig das Leben berichten. Und weißt du, sie waren vielleicht einige Wochen bloß in der Freundschaft und ich wollte Linnell etwas erzählen von Ryan und kam auf sie zu an einem Tag und ich sagte, Linnell, ich denke, es ist wichtig, dass du Folgendes weißt über ihn. Und ich erzählte ganz kurz, sie sagte, auch wir haben schon drüber gesprochen. Und ab da habe ich gedacht, sie reden über alles, ich habe nichts mehr zu melden und Gott tut den Rest. Ich bin dankbar dafür, dass sie sich so geöffnet haben. Er war in den ersten Monaten, in den letzten Monaten vor der Hochzeit war er in Deutschland stationiert, in Oberammergau, bei der amerikanischen Marine in Oberammergau, nicht wahr? Du wusstest nicht, dass die amerikanische Marine dort ist, auf jeden Fall. Er war im Sommer da und sie haben so viel telefoniert, er hätte, glaube ich, ein oder zweimal den Flug für sie bezahlen können in dem Sommer, für die Telefonrechnung. Aber weißt du, beide schauen zurück und sagen, sie würden es noch einmal machen. Hier ist Typisches. Als Ryan mich gebeten hat im Mai, Papa, was hältst du davon, was denkst du, sollen wir heiraten, habe ich ihm gesagt, ihr zwei kennt euch besser als manche Studenten, die hier an Grace studieren und sich treffen zum Frühstück, zum Mittagessen in der Cafeteria oder in der Mensa und auch zum Abendessen und eventuell zusammensitzen in der Bibliothek abends und studieren. Ihr kennt euch besser. Worüber sprechen viele Leute? Ich habe gelernt, erfahren, gesehen, dass in den USA viele junge Paare ihr Zusammenkommen, ihre Treffen bestehen aus Folgendem. Sie bestellen Pizza und essen Pizza und schauen ein Video an. Und die Woche drauf sehen sie ein Video an und bestellen dann eine Pizza. Es ist die Reihenfolge, ändert sich. Sie sprechen nicht über Bedeutendes, sondern über Belangloses. Bitte, ich brauche ein bisschen Salz. Und viele Ehen, leider, bestehen aus kaum mehr Kommunikation als das. Die Ehe wurde von Gott gegründet, dass zwei aus der Einsamkeit in die Kommunikation kommen und du, egal wer du bist, weiß ich, ein tiefes Bedürfnis deines Lebens ist es, dein Leben einem anderen Menschen voll und tief mitzuteilen. Dafür hat Gott die Ehe gemacht. Und man beginnt, daran zu denken, an eine Ehe ist ein Mitteilen von meinem Leben an die andere Person. Das bedeutet lange Gespräche. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, von hier aus jetzt billig zu telefonieren, wenn ich unterwegs bin. Denn meine Frau und ich sprechen gern. Wir sind bald 38 Jahre verheiratet und sprechen sehr gern miteinander. Austausch über viele Themen. Wie denkt sie über? Was denkt er über? Und in den Themen, die ich vorsehe für Leute, die in der Vorbereitung sind für die Ehe, man spricht über das Geistliche. Was denkst du über Jesus Christus? Man spricht über die Beziehung zu den Eltern. Man spricht über Geld und Habe. Man spricht über die Rollen in der Ehe. Man spricht über die Kommunikation. Letzte Woche erst hatte ich ein voreheliches, vorbereitendes Gespräch mit einem jungen Paar. Und wir sprachen darüber, wie ihre Eltern kommunizierten und wie seine Eltern kommunizierten und das Prägende vom Vorbild. Weißt du, jeder wird tendieren, so zu kommunizieren, wie die Eltern kommunizierten. Und in seinem Fall, sein Vater redete kurz, plumps, und ging davon weg. Und es kam nie zu einer Lösung in einem Gespräch. Die Mutter aber sprach lang. Er tendierte, seinem Vater zu gleichen, zu sprechen kurz und dann wegzugehen. Aber das hinderte die jetzige Beziehung. Als wir im Gespräch das aufgerollt haben, hat sie auch gesagt, zu Hause bei uns wurde viel gestritten. Und die Tendenz, wenn man das nicht weiß, wenn die Eltern tendiert haben zu streiten und dann einfach wegzulaufen, wirst du tendieren zu streiten und dann einfach wegzulaufen, ohne die Sache durchzuarbeiten, zu verarbeiten. Und die Kommunikation ist äußerst wichtig in der Beziehung. Wie kommuniziert man? Wie löst man zwischenmenschliche Beziehungen? Wie vergibt man sich gegenseitig? Wie war es so? Haben deine Eltern sich vergeben? Haben sie sich versöhnt? Was für ein Vorbild haben sie gemacht in der Beziehung zu dir? Haben sie sich versöhnt mit dir? Haben sie je gesagt, dass sie sich versündigt hatten an dir? Er sagte, ja, meine Mutter hat nie zugegeben, was Unrechtes gemacht zu haben. In der deutschen Sprache gibt es ein Wort dafür. Das heißt Rechthaberei. Und das ist tötend für eine zwischenmenschliche Beziehung. Wenn man rechthaberisch ist, wird das eine tödliche Auswirkung haben auf eine Beziehung. Denn wenn du immer Recht behalten willst und doch im Unrecht bist, bist du nicht demütig genug, um zuzugeben, du hast falsch gehandelt. Die Auswirkung, die negative Auswirkung auf eine Ehe dürfte auf der Hand liegen. Und so möchte ich bitten, dass diese jungen Paare sprechen über viele verschiedene Themen, ihr Umgang mit vielen verschiedenen Dingen, und dass sie sich kennenlernen über Zeit und wissen, wie sie sind. Das dritte Gebiet ist das soziale Gebiet. Ich habe gesagt, dass ich meiner Tochter gesagt habe, wen sie heiraten darf, und da fing es an mit 6 Jahren, als ich ihr das erzählt habe. Sie ist 17 jetzt, und ich habe die Beschreibung von diesem Mann ein bisschen erweitert von Zeit zu Zeit. Ich kam auf sie zu vor ein paar Jahren nach ihrem 6. Geburtstag, vielleicht war sie 8 oder 9. Ich sagte, Lene, ich möchte noch eine Eigenschaft nennen. Er muss nicht nur Christ sein und Jesus von ganzem Herzen leidenschaftlich lieben. Er muss auch seine Eltern ehren. Epheser 6 sagt, zitieren vom Alten Testament, ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf dass es dir wohl geht und du lange lebst auf Erden. Und ich möchte, dass meine Tochter vielmehr, dass sie niemand überhaupt ins Auge fasst, der seine Eltern hasst oder verunehrt. Denn ich habe keine einzige Ausnahme gesehen, wenn ein junger Mensch die Eltern verunehrt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Ehepartner verunehrt ist. Ich kann mich erinnern an einen besonderen Tag, als ich meinen Eltern vergeben habe für Erziehungsfehler. Ich habe fantastische Eltern. Meine Mutter lebt noch, sie ist 89, betet heute für uns, betet für das, was wir tun. Ich habe mich verabschiedet von ihr am Mittwoch. Sie war die letzte Person, als wir auf dem Weg waren zum Flughafen, wo wir Halt gemacht haben und einfach ein Auf Wiedersehen gesagt haben. Sie betet für mich. Ohne ihre Gebete wäre ich auf keinen Fall hier. Es waren die Gebete dieser wunderbaren Person. Aber sie hat Erziehungsfehler gemacht. Sie ist nicht eine perfekte Person. Und ich habe mich in meiner Jugend geärgert über diese Erziehungsfehler. Habe mit ihr gesprochen einmal und sie blieb bei ihrer Meinung. Ich bin bis und ich habe gesagt, ich muss mit meinen Eltern sprechen drüber, ich kann nicht Ja sagen, ich muss hören, was meine Eltern dazu sagen. Das würde bedeuten, ein zweites Semester von meinem zweiten Studienjahr, dass ich das nicht tue an der Schule, sondern zurückgehe nach Berlin. Und als ich das meinen Eltern vorgetragen habe, ich war 19, meine Eltern haben zu mir gesagt, Roger, triff du die Entscheidung, was du für richtig hältst, was die Leitung Gottes ist, und wir stellen uns hinter dir. Das sind fantastische Eltern. Sie brachten mich zum Zug, um die Fahrt zu beginnen zurück nach Deutschland. Wir haben ein Abschiedsessen gehabt und ich stieg in den Zug. Überwältigt von der Größe ihrer Liebe, ging ich in eine Ecke vom Zug und die erste halbe Stunde von dieser Fahrt wieder zurück nach Deutschland habe ich in der Ecke geweint vor Freude und Dankbarkeit für diese Eltern, die es mit ihren Fehlern so gut gemeint hatten mit mir. Vollkommen auf keinen Fall. Aber sie haben es gut gemeint. Sie haben Fehler gemacht. Das haben alle Eltern gemacht. Aber sie haben es gut gemeint. Und an dem Tag, bewusst, habe ich meinen Eltern vergeben. Ich habe gesagt, Herr, und ab heute will ich nie wieder nachtragend sein für die Fehler, die sie gemacht haben. Bin dankbar, dass der Herr mich befreit hat von Bitterkeit. Ich war aufsässig gegenüber meinem Vater in meiner Jugend. Ich arbeitete für ihn im Lebensmittelgeschäft und es war eine Zeit, eine Rebellionsphase in mir. Übrigens, das geschieht bei vielen, wo sie klein sind, die schrecklichen Zweierjahre und dann, wo man Teenager ist und viele von euch eventuell Spannung mit den Eltern. Nicht alle, aber vielleicht manche. Ich arbeitete für meinen Vater im Lebensmittelgeschäft und er gab mir eine Anweisung. Ich drehte mich um, diese Anweisung zu erfüllen und ich konnte mich kaum umdrehen. Da kam eine zweite Anweisung und ich drehte mich um und motzte ihn an. Ich sagte, lass mich das erste erfüllen, bis das zweite kommt oder sowas in einem barschen Ton. Ich sollte sagen, im Lebensmittelgeschäft, da verkauften wir auch Fleisch. Und mein Vater bei der Lieferung vom Fleisch hat oft ein Zwei-Zentner-Stück vom Rind abgehoben, auf die Schulter getragen und hier eingehängt in der Kühlanlage. 2 Zentner. Er hatte Arm. An dem Tag, als ich meinen Vater so angesprochen habe, viele Leute hier um die Kasse, so gegen Abend, er holte mich auf die Seite und flüsterte ins Ohr, das hört auf oder wir gehen raus. Ich habe gewusst, was das bedeuten würde. Und ich habe auch gewusst, ich hatte es verdient. Es war das letzte Mal, wo ich meinen Vater in irgendeiner Weise verunehrend angesprochen habe. Und Gott half mir, ihm zu vergeben. Er starb 87, ein sehr feiner Mann. Nicht studiert, ein einfacher Mann, aber ein freundlicher Mann, ein Freund von vielen. Und bei seinem Tod, in einem Dorf mit 300 Leuten im wilden Westen Amerikas, auf einem Indianerreservat, wo ich aufgewachsen bin, in einem Dorf mit 300 Leuten kamen 500 Personen zu seiner Beerdigung. Unser ältester Sohn schrieb letzte Woche einen Brief an meine Mutter. Das war ihr Geburtstagsgeschenk von uns allen. Wir haben einen Brief, alle von uns haben einen Brief an sie gefasst, was wir von ihr halten, was wir von ihr denken, wie dankbar wir sind für sie. Und unser ältester Sohn schrieb an seine Oma, er lebte ein Jahr mit ihr zusammen in seinem ersten Jahr in den USA, nachdem wir von Deutschland wegzogen, und studierte, als er dort gewohnt hat, und schrieb an meine Mutter, ich kann mich, Oma, erinnern an den Tag der Beerdigung vom Opa. Zu sehen die Schlange von Autos, etliche Kilometer lang, mindestens 2-3 Kilometer lang, die Schlange von Autos, die von der Kirche zum Friedhof fuhren für die Beisetzung. Und unser Sohn sagte, ich bin so dankbar, dass ihr gute Menschen seid und für das gute prägende Vorbild. Wie ist es in deinem Leben? Bist du ein Mensch, der Vater und Mutter innerlich ehrt, oder bist du geladen voll von Bitterkeit gegenüber der Eltern? Ich würde mich nicht wundern, wenn einige hier sind, die ein Herzen geladen voll Bitterkeit haben gegen Vater oder gegen Mutter. Das wäre häufig auch in dieser Phase des Lebens. Darf ich zeigen von der Bibel, was die Bitterkeit verursacht? In Hebräer Kapitel 12, Vers 15 steht Folgendes. Und seht darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Störungen verursache und viele dadurch befleckt werden. Ich habe keine einzige Ausnahme bis jetzt in meinem Leben gesehen, wenn jemand Bitterkeit hat, diese Bitterkeit stört Beziehungen. Es stört Beziehungen innerhalb der Ehe, es stört Beziehungen innerhalb der Familie und es stört Beziehungen auch im ganzen sozialen Umfeld. Wenn du heute bitter bist gegenüber Eltern, deine Bitterkeit wirkt sich auf andere aus. Und deswegen ist mein Appell heute an uns alle zu vergeben. Nun, ich weiß, manche sind eventuell bitter über Dinge, die tatsächlich Sünde sind. Sie sind nicht Formfehler, sondern sie sind substantive, wirkliche Sünden von Eltern gegenüber Kindern. Aber Gott kann dir die Hilfe geben, zu vergeben, sodass du ein befreiter Mensch bist. Wenn ich zurückdenke an jenen Abend, 1963, Januar, als ich in den Zug stieg, anschließend nach meiner Gebetszeit war ich ein befreiter junger Mensch mit 19 Jahren. Befreit von der Bitterkeit, von Groll meinen Eltern gegenüber. Und ich bitte dich, wenn du hier bist mit Bitterkeit im Herzen gegen die Eltern, heute ist ein Tag, an dem du vergeben kannst, mit Gottes Hilfe. Ich sage nicht, dass die Eltern vollkommen sind. Ich sage nicht, dass sie sich ändern. Sondern Gott sagt, vergib. Vergebung bedeutet, sie zu entlassen. Nicht weiter sie in Rechenschaft zu ziehen für das, was sie falsch gemacht haben. Sondern sie zu entlassen von jeglicher Verantwortung. Es kann sein, sie ändern sich nie. Es kann sein, sie sterben und bitten nicht um Vergebung. Vergib von deiner Seite, von deiner Perspektive her, vergib ihnen. Damit du Gott wohlgefällig bist und damit du befreit bist in dem Umgang mit ihnen. Ich möchte auch, dass meine Tochter jemand heiratet, die nicht nur Eltern ehrt, sondern die auch andere Menschen liebt. Die lernt, mit anderen Menschen so umzugehen, dass sie freundlich ist mit allen im sozialen Umfeld, dass sie das zweite Gebot, das Jesus gegeben hat, auch erfüllt. Das zweite Gebot, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich lege großen Wert darauf zu sehen, dass meine Tochter umgeht mit anderen in einer freundlichen Art und Weise. Und ich möchte dich bitten, zu gucken darauf, wenn diese Person, die du ins Auge fasst, eventuell für eine freundschaftliche Beziehung, wenn diese Person anderen gegenüber unfreundlich ist, Übles hinten herumredet oder was auch anderes mehr, ich denke, es ist wichtig, Abstand zu nehmen. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, wenn sie eine negative Beziehung hat zu den Eltern, Diese Kinder, sie soll wie ein Reh im Wind weglaufen von der Beziehung. Und ich denke, an diesem Punkt ist es wichtig, dass auch die andere Person, die in Frage kommt, ein volles Ja zu anderen findet in Freundlichkeit. Andere anspricht, anderen dient. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es war das auch, was mich so fasziniert hat bei unserer Schwiegertochter Lenell und wofür ich gebetet hatte, dass die Beziehung mit Ryan beginnt. Denn sie ist ein Mensch, die bereit ist zu dienen. Sie hatte viele Freunde. Sie ist offen für andere. Und ich dachte, genau solch eine will ich für meinen Sohn. Eine junge Frau, die bereit ist, anderen zu dienen, zu helfen und geistlich zu sein in ihrer Beziehung zu ihnen. Der nächste Bereich, das Geistliche, das Intellektuelle, das Soziale, das ist der physische Bereich. In der Beziehung, die wir haben zum anderen Geschlecht, haben wir vorgelebt, im Fernsehen in unserer Gesellschaft, ein schnelles Hineinsteigen in dem Austausch physischer Zärtlichkeiten, so dass man nicht mehr spricht miteinander. Und dann geschieht es oft, dass man viel zu schnell in eine physische Beziehung bekommt, die Gott nicht wohlgefällig ist. Was will Gott und wie will er, dass wir uns verhalten? In 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 18 bis 20, lesen wir Folgendes in Bezug auf die Beziehung, die wir haben sollen mit unserem Körper auf dieser Welt. 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 18 bis 20. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Der Unzüchtige aber sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, welchen ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nichts euch selbst angehöret, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlichet Gott mit eurem Leibe. Christen gehören sich selbst nicht, und wir haben nicht das Sagen, was wir mit unserem Leib tun. Christus hat das Wort. Das heißt dann, in unserem Leib, in unserem Umgang mit unserer Geschlechtlichkeit, haben wir Christus zu verantworten für das, was wir damit tun. Und daher, in der Schrift möchte ich sagen, Christus will, dass wir körperlich, dass wir geistlich viel mehr rein sind in unserem Umgang. In Epheser Kapitel 5 lesen wir Folgendes. Kapitel 5, die Verse 3 bis 5. Ich versuche lauter zu sprechen als Sie, dass man nicht gestört wird von Ihnen. Er sagt hier, Unzucht aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht werde nicht einmal bei euch genannt, wie es Heiligen geziemt, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz, noch zweideutige Redensarten, was sich nicht geziemt, sondern vielmehr Danksagung. Nicht einmal davon geredet unter Christen, dass wir in geschlechtlicher Weise uns falsch verhalten. In der Welt, wie ich sagte vorhin, wird propagiert, sich schnell kennenlernen, und im Fernsehen sieht man das, wenigstens in dem, was wir im amerikanischen Fernsehen sehen. Man lernt sich kennen, man hat vielleicht ein Treffen irgendwo im Lokal, man isst und anschließend ist man im Bett zusammen. Wie ist es unter Christen? Ich habe einmal vor ein paar Jahren auf einer christlichen Schule bei christlichen Schülern in Florida gesprochen. Und als ich mit ihnen sprach, habe ich folgende Frage gestellt. Wie ist das geschlechtliche Verhalten von Schülern in eurer Schule hier? Und ein Junge sagte, es ist kaum anders als auf einer öffentlichen Schule. Sie benehmen sich bei uns an der Schule ähnlich wie auf einer öffentlichen Schule. Sie singen tagsüber in der Andachtsstunde, aber am Abend sind sie im Bett miteinander zusammen. Ich war schockiert und entsetzt und traurig darüber, dass es so ist. Und möchte dich bitten, auch daher, dass du hier in deinem Leben, auch an dieser Schule sagst, wir wollen Gott gefallen in dem, was wir mit unserem Leib tun, in unserer Beziehung zu anderen. Ich möchte sagen, Reinheit in meinem Körper, mit meinem Körper, beginnt mit Reinheit im Denken. Matthäus Kapitel 5, Jesus sagte in Matthäus Kapitel 5, eine Bibelstelle, die uns sehr wohl bekannt ist, denke ich, in der Bergpredigt. Matthäus 5, die Verse 27 und 28. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. In der Gedankenwelt beginnt die Tat. Was wir denken, prägt, was wir tun. Und in unserer Zeit werden wir ganz besonders angefochten in der Gedankenwelt. Ihr habt Versuchungen, von denen ich in eurem Alter, als ich in eurem Alter war, von denen ich nicht geträumt habe. Ihr habt die Möglichkeit, Dinge zu sehen im Internet, die existierten wohl in unserem Bundesstaat, als ich in eurem Alter war, aber ich habe sie nicht zu Gesicht bekommen. Die kann man jeden Tag in aller Welt ansehen. Es gibt ein Computerprogramm, die manche christliche Universitäten in den USA gekauft haben. Und man hat festgestellt, dass 70-80% der jungen Männer pornografische Webseiten anschauen. An christlichen Universitäten. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Prozentsatz auch hier ähnlich wäre, dass viele Jungs hier ein Problem haben mit Pornografie im Internet. Es ist sogar so, der Präsident von Harvard Theological Seminary, einer der bekannteren, aber liberalen theologischen Ausbildungsstätten in den USA, seinen Computer hergab zur Reparatur. Der Mann in dem Reparaturgeschäft entdeckte, dass er pornografische Webseiten angeschaut hatte und er verlor seine Stelle. Wir haben ein großes Problem, auch an unserer Schule, dass viele junge Männer Probleme haben damit, dass sie Falsches anschauen mit den Augen, weil das männliche Geschlecht sehr angeregt wird durch das Visuelle. Ich möchte sagen, es gibt ein Buch, es ist noch nicht verdeutscht. Ich habe extra letzte Woche per E-Mail mich erkundigt. Das Buch... Sollen wir Hallo sagen? Das Buch heißt Every Young Man's Battle. Stephen Arterburn ist der Autor. Zunächst einmal schrieben zwei Männer das Buch Every Man's Battle über die Versuchungen auf dem sexuellen Gebiet. Ein fantastisches Buch, das ich durchgelesen habe. Und wir sind dabei, dieses zweite Buch Every Young Man's Battle durchzuarbeiten. Es ist leider noch nicht in deutscher Sprache, noch nicht übersetzt, aber ich hoffe, es wird bald kommen. Es ist ein neues Buch von Stephen Arterburn. Wenn du die Möglichkeit hast, das zu bestellen, hier von der FTA nebenan, von ihrem Buchladen, mach das nur. Es ist äußerst bedeutend wichtig für junge Männer, das zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, in der Gedankenwelt rein zu bleiben. Was mich sehr bewegt hat in dem jüngsten Kapitel, das wir gelesen haben, ist aus dieser Bibelstelle in Epheserbrief, den ich vorher gelesen habe, nicht einmal genannt werden unter euch. Nicht einmal eine Andeutung, dass es geschlechtliche Unreinheit gibt. Und wir alle kämpfen damit. Selbst ich vorgestern beim Flug in Detroit, als wir Zwischenlandung machten, man lauft durch, man sieht die Kiosk-Zeitschriften und ich habe mich ertappt dabei, ein paar Sekunden länger zu schauen, als ich schauen sollte und bat den Herrn um Vergebung. Herr, ich spreche übermorgen in Gießen über geschlechtliche Reinheit. Heute darf ich nichts anschauen, was dir nicht gefällt. Wir haben alle damit zu kämpfen und ich rede ganz offen heute davon, dass wir in dem Kampf Gott wohlgefällig leben wollen. In der Gedankenwelt, denn alle Probleme beginnen hier. Der Pastor, den der Herr gebraucht hat, mein Leben anzusprechen in meiner Jugend, dass ich bereit gemacht wurde, für den Herrn zu dienen. Mein Pastor, Jahre später, fiel in Ehebruch. Es begann in den Gedanken. Ich besuchte ihn Monate später. Als er zurückkam zu seiner Familie, habe ich ihn besucht. Wir kamen hin zu ihm. Er hat mich gebeten, mit ihm hinten auf das Rasen zu gehen. Meine Frau und seine Frau sprachen in der Wohnung. Er sprach mit mir. Und er erzählte davon, wie verblendet er wurde in seiner Gedankenwelt. Er sagte, Roger, du kannst dir das nicht vorstellen. Wir waren im Hotel zusammen und haben täglich, ich und die andere Frau, haben täglich stille Zeit gemacht und die Bibel miteinander gelesen. Und meine Empfindungen, meine Gefühle haben mir gesagt, was wir machen, ist Gott richtig. Und ich habe an dem Tag gemerkt, wie man getäuscht werden kann, wie man betrogen werden kann von den falschen Gefühlen. Man bildet sich ein, etwas ist richtig, was falsch ist. Alle Sünden beginnen hier oben in dem, wie wir denken. Und unser Denken prägt dann unser Handeln. Und deswegen möchte ich dich bitten, neu denken zu lernen über deine Geschlechtlichkeit. Deine Geschlechtlichkeit ist eine Gabe Gottes. Ich habe ein zweites Buch dabei. Es ist fantastisch. Ich habe es erst vor kurzem empfohlen bekommen, dass ich das richtig sage. Und es ist auch noch nicht in deutscher Sprache von Moody Press, Secret Keeper. Ein kleines Heft an junge Frauen. Und vor allem von einer Frau, Dana Gresh, geschrieben. Und sie spricht an dem Thema der Keuschheit. das Thema deiner Geschlechtlichkeit als junge Frau und was es bedeutet, dass du so bist, als Gabe von Gott gemacht. Gott hat dich so gemacht, wie du bist, mit deiner Geschlechtlichkeit und will, dass du auf diesem Gebiet positiv denkst. Deine Geschlechtlichkeit ist eine Gabe, die Gott dir gegeben hat für deinen Ehemann. Nicht für jedermann, sondern für deinen Ehemann in der Zukunft. Wenn du nicht verheiratet bist, ist es eine Gabe, die er gegeben hat für deinen zukünftigen Ehemann. In 1. Korinther Kapitel 7 lesen wir Folgendes. 1. Korinther Kapitel 7 ab Vers 3. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft, eine Zeit lang, damit ihr euch zum Fasten und Gebet widmen könnt. Und kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eure Unenthaltsamkeit willen. Im Klartext gesprochen, sagt Paulus, innerhalb der Ehe soll Geschlechtlichkeit regelmäßig ausgeübt werden, so dass man nicht versucht wird, woanders hinzugehen. Aber diese Bibelstelle hat bedeutende Aussage für uns. Meine Männlichkeit ist Gottes Gabe an mich für eine Person im Weltall, nämlich meine Frau. Ihre Weiblichkeit ist Gottes Gabe an sie für eine Person im Weltall, nämlich ihren Mann. Bin ich nicht verheiratet, ist meine Männlichkeit für meine zukünftige Frau und ihre Weiblichkeit für ihren zukünftigen Mann. Es bedeutet mindestens Folgendes. Es bedeutet vor der Ehe mindestens, dass wir uns bekleidet zu halten haben und die Hände wegzuhalten haben von den Geschlechtsgliedern des anderen. Der Grund, warum ich so offen darüber rede, liegt im Folgenden. Ich habe eine Bibelstunde gehalten in der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung im Stuttgarter Raum einige Jahre lang. Und jedes Jahr im Frühjahr habe ich eine Bibelstundenreihe gehalten über die Vorbereitung für die Ehe. Und unter anderem habe ich jedes Jahr gesagt, man soll sich rein verhalten, man soll rein in die Ehe gehen. Ein junges Mädel war in dieser Gruppe und war verlobt. Sie und ihr zukünftiger Mann haben mich gebeten, die Trauung zu halten. Und ich habe gesagt, gut, Bedingung ist, ich mache voreheliche Gespräche mit euch. Aber meistens 5, 6, 7 voreheliche Gespräche von je 2 Stunden. Und wir ackern Dinge durch, wir sprechen über Dinge in der Vorbereitung für die Ehe. Sie kommen zum 2. vorehelichen Gespräch. Sie kommen durch die Tür. Ich sage, wie geht's? Ja, gut und schlecht, kam die Antwort. Zunächst einmal das Gute, wir werden Eltern. Das Schlechte ist, wir wissen nicht, wie das passiert ist. Dann sagte ich, okay, dann muss ich im Klartext reden, ich muss davon ausgehen, ihr wart nackt voreinander. Ja. Und er kam zum Höhepunkt, außerhalb ihres Leibes und Spermien können schwimmen. Und sie wurde schwanger. Es war keine jungfräuliche Geburt, es war Sünde. Und da fragte ich, ist es nicht eingefallen, dass es falsch wäre, nackt zu sein voreinander vor der Ehe? Oh nein, wir waren verlobt. Und wir wollten, sie sagte, und ich war so leidenschaftlich darauf aus, dass ich reingehe in die Ehe. Und von dem Gespräch an habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich ab jetzt im Klartext reden. Nicht moralische Reinheit nennen, sondern beschreiben. Und von 1. Korinther 7 kann ich sagen, mindestens da liegt die Grenze. Bekleidet zu bleiben vor der Ehe und die Hände wegzuhalten von den Geschlechtsgliedern des anderen. Und ich sage an die jungen Frauen unter uns, eure Würde ist auf dem Spiel. Du bist viel mehr wert, als dass du angetastet wirst von einem, der nicht dein Ehemann ist. Und auch angeschaut wird von einem, der nicht dein Ehemann ist. Deswegen, Reinheit beginnt im Denken. Und Reinheit geht über in die Praxis, in unsere Beziehung, sodass wir das sehen und ernten wollen, was Gott vorgesehen hat in der Bibel. Galater 6, die Verse 7 bis 9 heißt es, was der Mensch sät, wird er ernten. Wenn wir zum Fleisch säen, werden wir vom Fleisch ernten. Aber wenn wir auf den Geist hin säen, werden wir vom Geist Gottes ernten. Eine Bibelstelle in Sprüche Kapitel 30, die ich vorlesen möchte. Sprüche Kapitel 30 im Alten Testament gibt eine Beschreibung von dem Umgang eines jungen Mannes mit einer Jungfrau. Drei Dinge, es ist anhand von einem Wortbild, drei Dinge sind mir zu wunderbar, ja, vier begreife ich nicht. Des Adlers Weg am Himmel, der Schlange Weg auf einem Felsen, des Schiffes Weg mitten im Meer und des Mannes Weg mit einem Mädchen. Das Wort Mädchen in dieser Übersetzung ist die Übersetzung von dem hebräischen Wort Alma. Und das hebräische Wort Alma wird benutzt in Jesaja. Siehe, eine Jungfrau wird gebären, wird schwanger und wird gebären und er wird Jesus auf die Welt bringen. Jesaja 7, Vers 14. Es ist das gleiche Urtextwort. Darf ich kurz erklären? Des Adlers Weg am Himmel. Ein Adler fliegt durch den Himmel und hinterlässt keine Spur. Der Schlangeweg auf einem Felsen. Eine Schlange ist auf einem Felsen und verlässt die Stelle und hinterlässt keine Spur. Des Schiffes Weg auf dem Meer, mitten im Meer, passiert und hinterlässt keine Spur. Und des Mannes Weg bei einer Jungfrau, er ist bei ihr und hinterlässt keine Spur. Er rührt sie nicht an. Der nächste Vers ist interessant. Ebenso unbegreiflich ist mir der Weg einer Ehebrecherin. Sie ist, bildlich gesprochen, sie hat Geschlechtsverkehr und wischt ihr Maul und spricht, ich habe nichts Böses getan. Das heißt, sie sündigt und spricht so, als ob sie nicht gesündigt hätte. Es ist unbegreiflich, sagt der Autor von den Sprüchen, denn es ist nicht wahr. Sie redet sich bloß ein, was nicht wahr ist. Und deswegen ist Gottes Plan, dass man sich keusch rein verhält vor der Ehe und sich so benimmt, dass man den anderen nicht falsch anregt. Darf ich kurz mal zurück zu dem Thema von diesem Buch Secret Keeper zurückgehen?